Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Demokratie und Dosenbier. Mein Name ist natürlich wie immer Peter Hane. Mir zugeschaltet ist Luisa Neubauer. Wie geht's dir?
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich muss sagen, mir ist ganz schön warm. Ich bin ganz schön gespannt hier auf den ersten Abend.
Ja, und ich meine, die letzten Wochen waren ja auch wirklich wild, ne? Du hast das mitbekommen. Julian Nagelsmann ist neuer CDU-Vorsitzender, Armin Laschet ist tot und ich weiß auch nicht, also es ist viel passiert in den letzten Wochen. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Was war denn so dein Highlight aus der letzten Zeit?
Mein ganz persönliches Highlight?
Ja.
Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, das ist, dürfte schon die Nominierung von Hans-Georg Maaßen gewesen sein fürs Bundesverfassungsgericht.
Ja, das war eine wahnsinnig intelligente Entscheidung, das stimmt.
Die CDU Südthüringen hat ihr Vorschlagsrecht genutzt und, glaube ich, da genau die richtige Wahl getroffen.
Für wen glaubst du, war Hans-Georg Maaßen bei der Geschichte Söder oder Laschet? Schon eher Söder, oder?
Wahrscheinlich. Ich vermute es. Ich vermute es, aber ich glaube, ihm ist es letztendlich egal, ja. Weil der einzig richtige Kandidat ist am Ende sowieso dann Maaßen langfristig.
Ja. Auf jeden Fall, der hat den Durchblick, der hat eine wahnsinnig kleine Brille. Aber bevor wir uns hier direkt schon zu Beginn verquatschen, liebe Leute, ist ja die erste Ausgabe Demokratie und Dosenbier. Was ist das überhaupt für ein verrücktes Projekt von Luisa Neubauer und Peter Hane, fragt ihr euch. Wie sind die beiden überhaupt
zusammen? Hashtag Querfront.
Verrücktes Projekt. Nee, also wir versuchen einfach, der Podcast-Markt ist ja wirklich, also ich meine, der ist ja gerade erst im Kommen. Es gibt ja wenige Leute, die einen Podcast haben. Es gibt noch weniger Leute, die sich selber gerne reden wollen, hören wollen. Und wir haben tatsächlich mal zusammen, in einem dubiosen Zusammenhang, muss man gar nicht genau darauf eingehen, mal einen Stream über längere Zeit gemacht. Und im Vergleich zu vielleicht einer seriösen Vorbereitung haben wir uns halt nicht vorbereitet und hatten auch ganz andere Gäste als eigentlich geplant. Und offensichtlich war das doch unterhaltsam. Gewisse, also ich erinnere mich noch, die JEF-NRW, die jungen europäischen Föderalisten, waren...
Die habe ich vermisst.
Genau, die sind nämlich nie gekommen. Sie sind groß angekündigt worden. Ich habe währenddessen hier eine Hetzjagd auf die JEF-Essen begangen. Das war wirklich grenzwertig.
Also, ich glaub, so viel kann man sagen, es war Thunfischpizza involviert.
Das stimmt. Ja, da können wir schon mal sagen, David Renz, guter Mann, produziert diesen Podcast und muss sich diese ganze Scheiße jetzt...
Bei David Renz besteht Klarnamenpflicht.
Ja, im Vergleich zu Peter Hane und Luisa Neubauer, das sind ja quasi erfunden, ne? Nee, aber das ist quasi das Prinzip. Danach haben irgendwelche Leute, die ja sonst auch nicht viel in ihrer Freizeit zu tun haben, gesagt, mach doch mal einen Podcast. Und ja, jetzt reden wir über, ja, theoretisch reden wir über ein Thema, aber ich glaube, wir kommen von dem immer wieder ab. Und ja, was verbindet Peter Hane und Luisa Neubauer? Zukunftsangst, oder?
Korrekt. Luisa Neubauer hat Angst, weil sie glaubt, sie weiß, was kommen wird, und Peter Hane hat Angst, weil er glaubt zu wissen, was er alles verpasst hat. Und das ist eine ziemlich toxische Kombination, und deshalb denke ich auch einfach genau richtig für unsere erste Folge.
Da bleiben wir auch so ein bisschen
authentisch. Tim Schütz kommentiert für Sie Hamburger SV gegen den ersten FC Nürnberg.
So ähnlich. Ja, da können wir gleich auch drauf zu sprechen kommen. Die Spiele. Wir haben nämlich heute, das müssen wir dazu sagen, wir wissen nicht genau, wann das rauskommt, den 10.05. zur Einordnung.
Und 2021. Im Jahre des Herrn 2021.
Genau. Und ich glaube tatsächlich, nach dem Beginn, den wir bislang hatten, Hans-Georg Maaßen, wenn er noch Verfassungsschutzpräsident wäre, er hätte uns im Visier nach den ersten Minuten. Mit seiner kleinen Brille. Er hätte uns im Visier.
Ich stelle mir vor, dass er ein kleines Fernglas passend dazu hat. Hast du ihn gehört? Er hat ja neulich wohl ein Interview gegeben. Ich habe das sogar auch gesehen. Es war von der Qualität her so ähnlich wie das, was wir jetzt hier machen. Man muss dazu sagen, wir sitzen jetzt hier gerade jeweils an unseren eigenen PCs in unseren eigenen Städten.
Das kann
in
man
jeweiligen
sagen.
Crip.
Welche Städte? Das
verrät man, glaube ich, nicht zu viel. Ja, können wir gleich sagen. Ich will jetzt gar nicht von der Geschichte ablenken, die ich hier erzähle. Mhm. Und da hat Hans-Georg Maaßen über die Grünen hergezogen und hat... seine Herleitung war etwas krude, aber letztendlich hat er dann die Phrase geprägt, Deutschland habe, also es war bezogen auf den Klimawandel, hat er gesagt, Deutschland habe schon zweimal versucht, die Welt zu retten. Und das sei beide Male schief gegangen.
Aber was meint er? Meint er einmal den Veggie Day und was noch?
Veggie Day und den Zweiten Weltkrieg.
Ja. Nee, aber das ist natürlich, also Hans-Georg Maaßen, ich glaube, um da auch nochmal ernsthaft drüber zu sprechen, die CDU hat genug Probleme, glaube ich, gerade. Das muss man einfach so sagen. Die brauchen nicht noch auch Hans-Georg Maaßen, ne? Das ist wirklich heftig.
Man muss aber auch fairerweise sagen, es sind gerade eine ganze Reihe Spitzenpolitiker der CDU weggebrochen durch diese Korruptionsvorwürfe.
Das stimmt. Die wären alle potenzielle Kanzlerkandidaten gewesen auch.
Die CDU Südthüringen zum Beispiel sieht sich dann jetzt eben genötigt, Hans-Georg Maaßen zu importieren.
Der hat
aber
auch einen Gegenkandidaten gehabt. Der hat einen sehr lustigen Namen. Ich müsste mal recherchieren, wie er heißt. Das wird gleich, glaube ich, zu großer Erheiterung führen. Wir versuchen mal weiter darüber zu sprechen. Ich recherchiere parallel, dass hier der transparente Podcast, wie der Gegenkandidat von Maaßen heißt oder hieß, der tritt auf jeden Fall an gegen den ehemaligen, ich glaube, Langlauftrainer. Der ist in der SPD, groß auch bei Olympischen Spielen gewesen.
Jens Weiß flog.
Nein, der ist Skispringer.
Aber der ist, Faktencheck mit Tim Schütz. Das ist hier der transparente Podcast. Unsere Motive sind durchsichtig.
Hans-Georg Maaßen ist CDU-Kandidat. Pass auf. Gegen Hardy Herbert. Kein Witz. Den 44-jährigen Hardy Herbert. Und da stelle ich mir gleich mehrere Fragen. 44 ist ja noch nicht so super alt. Wer nennt sein Kind Hardy, wenn er Herbert mit Nachnamen heißt? Hardy Herbert.
Menschen vor der Wende.
Das stimmt. Hardy Herbert, wahrscheinlich sogar in der DDR ein ganz cooler Typ gewesen.
Ja, ich kenne auch einen Menschen, der Hardy heißt. Und der kommt auch aus Thüringen.
Okay, ja. Ist das vielleicht so ein Nest?
Ist so ein Ding. Es gibt doch so Karten, wo man so die Konzentration von Namen recherchieren kann. Machen wir jetzt nicht, weil irgendwann reicht's auch. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass Hardy in Thüringen beliebt ist. Bin sicher, zum jetzigen Zeitpunkt hören uns auch mehrere Hardys zu, die sollen gerne mal ihre Erfahrungen.
Ja, also die Hardys gerne mal schreiben, was gerade so abgeht. Das wäre auch mal interessant als Statistik, ne? Also nach dem, was wir bislang erzählt haben, was für Vornamen hören uns gerne zu? Also, das irgendwelche, also kruden
Also, meine Mutter heißt Frauke. Schätze, das ist da relativ weit vorne mit
dabei. Ja, heißt Tanja. Grüße gehen raus, ja. Das ist auch stabile Namen jeweils. Das ist nicht schlecht.
Mama, ich hoffe, du bist trotzdem stolz auf mich.
Ja, doch. Das war ganz lustig. Ich habe letztens mit meiner Mutter gesprochen über Memes. Weil sie hat so gefragt, was machst du denn eigentlich so? Also was postet man denn in gewissen Zusammenhängen? Da habe ich gesagt, Memes. Und das hat meine Mutter nicht verstanden. Also ich glaube, ist Kommunikation mit meiner Mutter läuft häufig entgegen, sage ich mal. Aber da besonders.
Ist das am Muttertag?
Tatsächlich nicht. Aber gestern war Muttertag, das stimmt. Ich hoffe mal, du hast deiner Mutter auch Blumen geschenkt oder sonst was.
Aber sicher. Nicht, dass ich sagen würde, es ist grundsätzlich richtig oder gut oder sinnvoll, Frauen Blumen zu schenken. Man kann Frauen sicherlich oder auch viele andere schöne Sachen schenken. Ich finde das immer so bei Konservativen, die sagen, doch sehr nervig. Wenn Philipp Amthor vor mir stände mit einem Strauß Blumen in der Hand, das ist, glaube ich, mein absoluter Albtraum. Aber Philipp Amthor würde mir natürlich nie Blumen schenken, weil ich ja keine Frau bin. Aber meine Mutter freut sich immer total über Blumen, deswegen habe ich ihr natürlich per Kurier, in Klammern mein Vater, welche liefern lassen.
Ja, ging mir auch so. Und das ist ein ganz guter Punkt, den du ansprichst. Erstmal muss man sagen, Philipp Amthor wäre von dir nicht nur abgeschreckt, weil du halt ein Typ bist, sondern auch was für ein Typ. Ich glaube, da würde sowohl optisch, fairerweise, aber vor allem auch charakterlich, würdet ihr nicht zusammenfinden. Aber um zu der anderen Frage zurückzukommen, ich habe noch nie in einem romantischen Kontext einer Frau Blumen geschenkt, weil ich das immer so kitschig fand, schon im Vorfeld. Das war immer so klischee-mäßig und irgendwie fühle ich mich dann irgendwie fühlt sich das eklig an. Lieber was Aufrichtiges, irgendwas, was passt.
Du kommst ja aus der Stadt, ich komme ja vom Land, da ist es mit dem romantischen Kontext, da verschwimmt das irgendwie alles immer. Aber grundsätzlich, nein, Spaß beiseite, kann ich das nachvollziehen. Ich finde, das hat sich als Bild auch so ein bisschen einfach überlebt.
Das stimmt.
Ich glaube, das macht man heute nicht
mehr. Nee, das stimmt, das ist echt so ein bisschen veraltet. Und vielleicht aber dadurch gewinnt das irgendwann wieder an Wert. Weißt du, weil das schon so außerhalb des Trends ist, dass es dann wieder, keine Ahnung, dass es dann schon wieder eine Nische bedient, die... So, also Hipster machen ja alles. Also ich meine, wenn die Röhrenjeans zurückkommt, dann kann man auch irgendwann wieder Blumen schenken.
Ich glaube aber bei diesem, wie auch bei ganz vielen anderen Themen, könnte sowieso jetzt ab Sommer vielleicht oder ab Herbst oder ab nächstes Jahr absoluter Neustart sein. Weil, also, ich glaube, die Zahl der Dates ist in der Pandemie auch radikal
eingebrochen. Hoffentlich, muss man natürlich auch dazu sagen. Also, irgendwo auch nicht hoffentlich, aber ich meine, gerade so ein Berghain-mäßiges Dating im weiteren Sinne zu zwölf ist einfach nicht Corona-konform, ne? Das ist schwierig.
Ja, da wird schwierig, es sei denn, man wohnt eben zusammen.
Ja. Und das bringt uns eigentlich ganz gut zum Thema, weil wir wollten heute, wir sind ja beides Optimisten, ne? Ich bin ein progressiver Typ. Ich habe hier an meinem Rechner eine USB-Maus angeschlossen. Ich bin ein progressiver Typ. Wir wollten optimistisch.
Tim Schütz, progressiver Typ, er guckt Lesbenpornos.
Das ist jetzt, das, nee.
Kann man das rausschneiden?
Das mir drin, Pavo. nee, wir wollten über Zukunftsangst reden. Ne? Die Frage ist ja, Corona verändert zum Beispiel viel, aber verändert es denn auch alles zum Schlechten? Also dadurch, dass so wenig gedatet wird, meinst du, das gibt eine richtige Lücke am Ende des Tages oder wurden vielleicht sogar mehr Kinder gezeugt? Stichwort Zukunftsangst.
Du meinst, dass man dann in die Bevölkerungspyramide gucken kann und sagen, das war das Dürrejahr
2020. Quasi, oder eben auch nicht. Ne, ich meine, wenn du, glaube ich, eng auf eng mit deiner Partnerin oder deinem Partner oder ne, was auch immer zusammenhockst, dann, also ist so, also du kannst ja auch nicht den ganzen Tag Nintendo Switch spielen, ne?
Jeder Besuch auch im Supermarkt, um Verhütungsmittel zu erwerben, ist ja ein potenzielles Risiko.
Ja, das stimmt, ja. Und da hast du recht. Und wahrscheinlich wird das tatsächlich zu genau dieser Lücke am Ende des Tages führen.
Ja, ja, der Homo economicus hätte auf jeden Fall Kinder
gezeugt. Das stimmt. Aber ganz kurz, Pavo, Zukunftsangst. Hast du Angst vor der Zukunft? So kompakt gefragt.
Gerade nicht. Das variiert aber, muss ich sagen, auch. Also jetzt gar nicht mal so global. Ich glaube, so weit denke ich gar nicht, dass ich das irgendwie groß abstrahiere. Und also ich habe zum Beispiel noch nie gedacht, obwohl ich da großen Respekt für habe, auch für die Klimabewegung und so, aber ich habe noch nie gedacht, boah, was ist wohl in 30 Jahren mit unserer Welt los? Mhm. So. Dürren und Hochwasser und sowas. Mhm. Vielleicht hört Holland auf zu existieren.
Ja, und?
Besonders für die Liberalen natürlich schade wäre. Die haben ja bei der letzten Wahl über 40% geholt.
Das war auch mein erster Gedanke, als ich das damals gehört habe. Ja, das stimmt.
Hoffentlich geht Holland jetzt nicht
unter. Gibt ja auch gute Zeitpunkte zum Untergehen. Das wäre definitiv keiner. Ja, das stimmt.
Zum Beispiel nach der verpassten WM-Qualifikation.
Das stimmt. Ja, ich habe jetzt noch gehört, Arjen Robben möchte vielleicht noch zur Europameisterschaft. Dann ist wirklich alles möglich, ne? Wenn man das,
ja, das kann ich
in diesem Alter noch.
Vielleicht können wir den noch fix einbürgern. Ich sehe da gewissen,
ja, Nachholbedarf. Das stimmt. Rechts außen.
Rechts außen sind wir sehr gut
aufgestellt. Stimmt, natürlich Maaßen, wer weiß schon drüber gesprochen. Aber ganz ehrlich, das geht mir tatsächlich auch so, weil ganz viele Leute reden ja wirklich viel über Zukunftsangst und irgendwie habe ich so einen Grundoptimismus in mir. Also ich habe, ist wie gesagt auch phasenabhängig, aber ich habe so einen Grundoptimismus, das wird schon irgendwie alles gut gehen. Ich meine, das ist ja auch nicht immer gut. Wir haben ja vorhin über Luisa Neubauer gesprochen und ich meine, hätte es Fridays for Future zum Beispiel nicht gegeben, dann wäre man mit einer, glaube ich, politisch-gesellschaftlichen zu hohen Gelassenheit dem Thema entgegengetreten.
Hätte es Fridays for Future nicht gegeben, man hätte sie erfinden
müssen. Ich glaube schon. Ich würde so weit gehen, dass man, also doch, ich glaube, die positiven Dinge überwiegen die negativen. Die Forderungen an sich, die kann man, glaube ich, alle in die Tonne kloppen. Da ist nichts auch nur annähernd gesellschaftlich Adäquates dabei.
Naja, also wenn du ins, genau, Detail gehst, ne, so diese Grundidee zu sagen, hört auf die Wissenschaft und 1,5 Grad Ziel und so, das finde ich sinnvoll. Ich muss ja sagen, was mich bei Fridays for Future, aber auch allgemein, sagen wir mal nachdenklich stimmt, ist so diese Einstellung der Politik gegenüber. Ja. Weil die Leute interessieren sich zwar, angeblich zumindest laut Studien, müssen wir vielleicht hier an der Stelle nachreichen, die einzelnen Belege.
Belege.
Interessieren sich zwar mehr für Politik, aber Stichwort Belege, erinnerst du dich noch an diesen Wahnsinn mit den mit der Belegpflicht?
Du bist zu nah am Mikro, das klingt ganz schlimm. Ja, das stimmt.
Na, aber das ist thematisch.
Wir kommen gleich wieder dazu. Wir kommen gleich wieder zum Thema, weil ich habe aber für alle Leute, die gerade bei YouTube sind, eine Empfehlung. Das war, glaube ich, in Hessen, wo auch sonst. da wollte jemand, Stichwort Bonpflicht, im Bordell jemanden Bon.
Ach, Bonpflicht, genau, war das.
Wollte jemand einen Bon haben, wie man das halt so kennt. Ne? Man geht ins Bordell und dann sagt man am Ende des Tages, ja, ha.
Fürs All-You-Can-Eat.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Frage ist ja, wollte er es von der Steuer absetzen? Ist das eine Firmenausgabe? Und dann wurde ein Steuerberater interviewt. Und ich meine, die Situation musst du dir auch vorstellen. Nicht jeder Steuerberater wird ja ständig im Fernsehen interviewt. Also für den war das, glaube ich, der wird vorher seine Freunde angerufen haben, gesagt haben, ey, ganz cool, der Hessische Rundfunk kommt, ich gebe ein Interview. Und ja, dann war es halt zur Bonpflicht im Puff. Und und er musste, das macht das Video so geil, er kriegt die ganze Zeit einen Lachflash, er kriegt nicht eine Wortäußerung raus, die normal ist, weil er sagt dann solche Sachen wie, in absoluten Einzelfällen kann es vorkommen, dass das als Firmenausgabe gewertet wird, zum Beispiel als Tester dieser Etablissements. Und das war so lustig, also er hat das wirklich sympathisch gemacht, müsst ihr euch mal angucken.
Oder bei VW.
Nee, das war Ergo.
Ah, die waren in Brasilien, ne? VW war in Brasilien.
Ja, die hatten so Bändchen in Ungarn, glaube ich. Ja, wirklich. So, in jeder Hierarchie war das dann auch, also konnte man dann, naja.
So, Karl Marx rotiert im Grabe.
Ja, nee, wir wollten zurück zu Fridays for Future kommen, weil da gebe ich dir nämlich recht. Die politische Einstellung ist wirklich fragwürdig.
Ach so, ich meine aber gar nicht die politische Einstellung. Politik. Also
genau.
Genau. Ob jemand links oder rechts tickt oder dazwischen, sondern wirklich dieses Kompromisslose, dass man irgendwie den Respekt vor demokratischen Abläufen und verliert. Und ich finde, im Zentrum der Demokratie stehen Pluralismus und Kompromiss und die Abwägung verschiedener Interessen und die Betrachtung von Situationen unter verschiedenen Gesichtspunkten. Und wenn du natürlich hingehst und sagst, beim Klimawandel, ihr müsst auf die Wissenschaft hören, das ist keine Meinung, da mit der Wissenschaft und mit dem Klima lässt sich nicht verhandeln, dann wird ein Stück weit dieser Kern der Demokratie halt delegitimiert, finde ich. So, ne? Weil Kompromisse machen, wenn es um Klima geht, ist halt nicht mehr statthaft.
Und das ist nämlich, also ich finde es auch falsch, ne? Legendär bei Markus Lanz damals, Friedrich Merz und Luisa Neubauer, wo Friedrich Merz, er macht das ja gerne mit dem erhobenen Zeigefinger, sagt ja, Frau Neubauer, dann kandidieren Sie doch fürs Parlament. Ich glaube, man muss anerkennen, dass es verschiedene Rollen innerhalb einer Demokratie gibt. Und diese Bewegung hat nicht zwangsläufig die Rolle, im Parlament Dinge durchsetzen zu müssen mit den Personen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, und da ist vielleicht auch der Bezug zu Corona, ein Christian Drosten haftet mit seinem Beruf nicht für die wirtschaftliche Situation Deutschlands, sondern seine Kernkompetenz liegt ausschließlich im Gesundheitsschutz. Dass andere Abwägungsfragen aber auch beantwortet werden müssen, das ist eine Abwägung der Politik. Und Fridays for Future setzt halt alles auf Umweltschutz. Und ich glaube beispielsweise, wenn man anderen Leuten zu sehr vor die Stirn schlägt, dass das dann in so einem destruktiven Verhalten wie Fridays for Hubraum oder solchen Idioten mündet. Ja, wirklich. Ne? Also, ich glaube, um den Klimawandel effektiv zu bekämpfen, ist es wirklich wichtig, dass natürlich nicht alle gleichermaßen, aber alle ihr Stück auch dazu beitragen. Und alle heißt vor allem nicht nur wie in Deutschland, sondern natürlich auch woanders. Ich bin sehr froh, dass Donald Trump abgewählt worden ist. Ich meine, die USA hat sich ja wirklich radikal destruktiv verhalten in den letzten Jahren, ne?
Ja, das war brutal und ehrlicherweise auch beschämend, weil sie sind ja auch und waren auch während der Trump-Zeit ja immer noch einer unserer wichtigsten Partner. Es war halt richtig, es ist wie dieser richtig unangenehme Verwandte, den du halt dann auf jedem Familienfest leider triffst, wo du schon vorher genau weißt, das wird jetzt einfach total peinlich, aber ich muss es halt durchziehen, weil es halt Familie und so habe ich mich mit Donald Trump.
Ich bin das übrigens meist bei Familienfeiern, also das.
Das ist genau, Tim ratterte es gerade, er fragte sich, ich habe auf meinen Familienfeiern noch nie jemand richtig unangenehm getroffen.
Aber die Leute freuen sich immer, wenn ich fahre. Naja, es ist ja, ich finde das so, ne? Das stimmt. Ja, wir sind schon wahnsinnig ernsthaft jetzt, ne? Das ist aber eigentlich, ist das ganz gut, glaube ich, wir müssen einen Mix finden daraus, wie in jedem guten Gespräch. Aber Zukunftsangst ist ja sogar nicht nur global gesehen. Ich weiß nicht, gab es in deinem Leben mal einen Moment, wo du selber dachtest, boah, da habe ich Angst um meine Zukunft, das könnte besser laufen oder hast du dir Sorgen gemacht?
Ich weiß es nicht. Das kommt drauf an, wie man das wie man das sieht. Also so richtig, ich glaube, richtig akut um meine Zukunft Angst haben muss ich gar nicht. Dafür bin ich auch viel zu privilegiert aufgewachsen. So, ich bin Einzelkind, meine Eltern verdienen ziemlich gut. Das war früher auch mal anders, aber es war jetzt nie so, dass wir von Sozialleistungen leben mussten oder so. Deswegen, ich glaube, wenn das so ist, und ich glaube, da kannst du vielleicht besser was zu erzählen, dann hat man ganz andere Zukunftssorgen. Das, also habe ich großen Respekt vor, wenn Menschen mit sowas klarkommen. Damit musste ich mich nie in der Form auseinandersetzen. Dann natürlich denkt man, oh, ich weiß nicht, wo es jetzt hingehen soll. Und dann, wenn du dir diese Frage stellst, wo sehe ich mich in 5 Jahren oder 3 oder 7 und die nicht beantworten kannst, nicht genau weißt, wo es hingehen soll, das kann schon schwierig sein. So, ich finde es ja. nicht so schlimm, weil, also ich fände es tatsächlich für mich persönlich jetzt, ohne das irgendwie auf andere beziehen zu wollen, ich fände es für mich schlimmer, wenn ich wüsste, wo ich in 20 Jahren bin, weil alles schon so
volle Zustimmung, volle Zustimmung. Ich finde es auch wahnsinnig cool, mal verschieden abgebogen zu sein. Ich habe meistens auch vor Biografien, die finde ich spannend. Ich finde das auch der bessere Kinofilm. Das muss man sich ja manchmal auch überlegen. Welches Leben gäbe den geileren Kinofilm her? Und das sind selten so, ne, ist selten so, hey, ich habe mein Abitur gemacht, da habe ich mit 18 eine Bankkaufmann-Lehre gemacht und hey, jetzt bin ich hier in der Sparkasse Köln Abteilungsleiter. So, ne, das ist cool und das will ich auch keinem absprechen.
Respekt für die Person, genau,
absolut,
ne?
Aber das wäre auch nicht mein Weg. Aber was du vorhin quasi angedeutet hast, ich bin ja tatsächlich anders groß geworden, nämlich alleinerziehend unter Sozialhilfe tatsächlich, aber auch nicht unendlich lange. Meine Mutter hat wieder quasi eine Arbeit gefunden, da war ich so, wann kommt man aufs Gymnasium? 5. Klasse? 10, 11, ja. Ungefähr so, 10, 11. Und ehrlich gesagt, mit 8, 9 Jahren hat man keine Zukunftsangst. Also da denke ich nicht so, ey, die Situation ist schlecht. Wo wird das münden? Also ich weiß nicht, ich war jetzt nicht so ein 9-Jähriger, der die ganze Zeit so wie der Denker auf dem Bett saß und dachte, oh nein, ne, wie wird das alles münden hier mit der Familie? Nee, deswegen, also ich glaube, das hat im Nachhinein, weiß man andere Szenen besser zu deuten. Das ist, glaube ich, so jetzt in der Situation mit meinem jetzigen Quasselkopf, aber mit meinem jetzigen Stand wäre es vielleicht so, dass ich wirklich sagen würde, oh Gott, wie kommt man hier raus? Aber damals zum Glück nicht. Ne? Also von daher, so individuelle Zukunftsangst habe ich manchmal eher in anderen Situationen. Wir haben schon drüber gesprochen, aber das kann ich einfach mal ganz transparent erzählen, zu relaten. Ich habe am Samstag einen Uni-Vortrag gehalten. Zwei sogar. Und einer war sehr, sehr gut. Und ja, ich bin das nicht so gewohnt. Einer war auf jeden Fall, ich habe demütigendes Feedback bekommen, wirklich demütigendes Feedback. Das war ich nicht mehr gewohnt. Und da habe ich mich wieder an meine Mutter erinnert, die mich bei jedem Treffen fragt, na, wie läuft dein Studium? Und dann muss ich immer sehr aus, also eigentlich wie Hans-Georg Maaßen, ich muss immer, weil der nimmt die Mitte. Ich muss eigentlich wie andere Leute, ich muss irgendwie lavierend versuchen auszuweichen, um von dem Stand meines Studiums abzulenken, weil
man spricht sogar manchmal über Gefühle, wenn man nach dem Studium gefragt wird, einfach damit das Thema...
Ich spreche meistens gar nicht über Gefühle, sondern fange einfach direkt an zu weinen. Nee, aber...
Lieber Gefühle zeigen.
Nee, aber das war tatsächlich so. Also nach dem Feedback, was ich da bekommen habe, da war Zukunftsangst kurz angemessen. Aber auch das vergeht wieder. Das ist...
Tim, mit Blick auf die Uhr... Ich würde sagen, Griff in die Gemischtwaren, ins Gemischtwarenregal. Demokratie und Dosenbier. Warum?
Ja, das ist auch, also ist ein ganz cooler Titel. Wir hatten natürlich noch verschiedene Varianten zur Auswahl, was auch sehr gut ankam. Ich habe natürlich den Titel auch ein paar Leuten geschickt, war natürlich geht ins Ohr, hängt am Tropf. Das war nicht schlecht. Aber wir dachten uns, das ist vielleicht ein bisschen zu seriös. Ne? Also wenn Peter Hane und Luisa Neubauer miteinander über Themen sprechen, dann wäre das vielleicht zu seriös.
Ich glaube, das weckt auch einfach Erwartungen, die wir nicht erfüllen können.
Und ich meine, in der ganzen Corona-Zeit, hey, ist dieses am Tropf hängen einfach, also das ist zynisch, ne? Das ist menschenverachtend.
Da bin ich auch froh, dass wir das nicht gemacht haben.
Nee, und Demokratie und Dosenbier, ich meine, das sind so Dinge, die finden jeweils in unserem Leben, glaube ich, statt, aber auch nicht so ganz direkt, aber dazwischen soll es sich bewegen. Ne? Also der Podcast, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, ich finde das schön, wie in jedem guten Gespräch, wir wollen einfach quatschen über verschiedene Themen, Ich finde es ehrlich gesagt gut, wenn wir ab und an mal eine gewisse Tiefe haben, wenn man darüber nachdenkt und wenn man aber auch einfach mal nur blödelt. Also ich glaube, wenn das hier so 1:1 abgedruckt werden würde, wäre das höchst fragwürdig, verwerflich, aber...
Peter Hane würde das Material, glaube ich, kaufen.
Stimmt, Peter Hane würde es halt wirklich so abdrucken. Ja, das stimmt, das war recht. Aber also für unser Eins ist fragwürdig. Aber das soll es eigentlich sein. Und ich habe ja auch gehört, Paro, du bist ja ein großer Podcast-Fan, oder?
Ja, ich höre ständig Podcasts. Alle die großen.
Zum Beispiel? Welchen kennst du?
Hier, den mit, ja. Mit dem Böhmermann.
Ja, genau.
Und genau, Olli Schulz.
Genau. Die machen, glaube ich, den SWR3 Schlager-Podcast, soweit ich da richtig informiert bin.
Ja, den finde ich richtig
gut. Den finde ich richtig gut. Ja, das ist tatsächlich der große Unterschied. Ich höre tatsächlich gerne Podcasts, gerade jetzt während Corona, weil man hängt so viel alleine zu Hause rum und es redet niemand mit einem. Also, manche Leute reden auch mit sich selbst, aber dazu neige ich nicht. So, zum Teil mit 4-5 Persönlichkeiten. Nee, aber dazu neige ich nicht. Ich irgendwie finde ich es ganz angenehm, wenn ich zugelabert werde. Und da ist der Inhalt sogar sekundär. Also eigentlich wie jetzt.
Ja, du, würde ich sagen, so jeder wie er mag. Das muss man, also ich meine, ich kann es niemandem verdenken, der jetzt sagt, ich habe keine Lust auf Podcasts und auf die hier vielleicht am allerwenigsten. Ja. Wir haben über Demokratie jetzt schon gesprochen, tendenziell überbewertet. Bei Dosenbier finde ich das schwieriger. Ich finde, da kommt es sehr stark auf die Marke an.
Das ist richtig. Ich habe auch das Gefühl, dass ich zum Beispiel anderes Flaschenbier gerne trinke als Dosenbier. Also ich bin großer, das darf, also ich finde, was ich auch richtig scheiße finde, ist Bierpatriotismus. Kennst du das? In Essen ist das ganz extrem. Ich komme aus Essen und da ist Stauder, das Bier Nummer 1. Das ja, kennt man ja, glaube ich, sonst fast nirgendwo gefühlt. Aber Stauder ist das Bier Nummer 1. Und wenn du, also ich trinke sehr gerne Veltins zum Beispiel. Und wenn, das ist schon schwierig. Und wenn ich ein Veltins aufmache, dann gibt's immer irgendwelche Leute in Essen, die sagen, du bist ja gar kein richtiger Mensch. Was ist das denn? So, mal geht's noch. Das ist wirklich, das ist so geil. Das gibt's nur bei Bier. So Leute, die sich so richtig darüber identifizieren. Und Stauder macht das ganz geschickt. Da ist in jedem 15. Deckel oder so, ist dann irgendwie ein Stauder-Symbol. Und davon kann man sich Schrott-Merch kaufen, also ein Stauder-Pulli oder alles, was man nicht braucht. Frisbee, also nur so Merch halt. Und damit machen die das ganz geschickt, weil so ein Stauder-Pulli ist ein Erkennungszeichen in der Essener Innenstadt zwischen zwei Atzen, die zu viel Bier trinken. Die sagen, ey, du hast auch einen Stauder-Pulli an. Das ist direkt eine ganz besondere Verbindung. Na. Aber was trinkst du denn gerne für ein Bier? Das war ja eigentlich die Frage.
Ja, ich lass mich hier gerade auch berieseln, wie du, wenn du Podcasts hörst. ehrlicherweise bin ich bei Dosenbier, habe auch gerade schon drüber nachgedacht und dachte, du hast jetzt das Thema angesprochen, es wäre eigentlich schon gut, auch für den Handlungsstrang wäre es gut, wenn du auch selbst eine Antwort auf die Frage hast. Aber ich bin da tatsächlich relativ beliebig. Ich komme nicht hierher, aber ich wohne hier in Münster und da ist auch nicht so leidenschaftlich vieles.
Mm. Auch wir müssen ganz kurz.
Der Münsteraner an
sich. Ich muss dich kurz unterbrechen, Paavo. Wir müssen nämlich die Aufnahmesituation einmal erklären. Mein Handy geht gleich aus. Wir können uns jetzt ganz kurz nicht sehen. Ich lade es mal kurz auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir können ja weiter reden, weil wir sind ja anders verbunden. Eine Sekunde. Erzähl du einfach ein bisschen was über Bier. Ich komme einfach später dazu.
Ja, der Tim und ich sind nämlich multimedial, crossmedial, sagt man, glaube ich, unterwegs. Und während wir hier über ein Programm den Podcast aufnehmen, haben wir noch über ein anderes Programm miteinander telefoniert. Das war eigentlich auch sehr schön. Hier in Münster trinkt man auf jeden Fall, wenn man lokal Bier trinkt, kann man hier zum Beispiel Potz.
Der hat doch mal hier bei Britain's Got Talent gewonnen. Mit den schlechten Zähnen.
Oder man trinkt Pinkus Müller. Das finde ich auch ganz lecker, aber das gibt es natürlich nicht als
Dosenbier. Ganz kurz, Pinkus Müller klingt wie der Gegenkandidat von Hans-Georg Maaßen. Wie der potenzielle Gegenkandidat von Hans-Georg Maaßen. So, sorry. Ja, jetzt kann das Ganze natürlich chaotischer werden, weil wir sehen uns kurz nicht. Ich hoffe, dass wir gleich wieder dazu kommen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Pinkus Meier, wer war das nochmal?
Pinkus Müller, Münsteraner Biermagnat, sehr erfolgreicher Typ, Und hat sich selbst da ein Denkmal gesetzt mit. Nee, tatsächlich ist eigentlich eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wer das war. Also es ist so eine Lokalbrauerei hier. Und die machen auch ganz leckeres Bier.
Also, wie war das denn? Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Bei mir war das so, es gab eine Phase, da war man so 14, 15, da haben viele halt.
Da die hatten.
Ja, die haben viele. Da haben die Leute irgendwie so angefangen, Bier zu trinken und ich fand das nicht lecker. So, ne, man hat dann so angefangen, so erstmal V-Plus oder sowas zu trinken, um sich so der ganzen Sache zu nähern. Ich fand's wirklich nicht lecker. Man hat aber mitgetrunken und so wirklich, dass man sagt, Bier schmeckt mir richtig gut. Das würde ich sagen, ich bin jetzt 24, das ist seit 4 Jahren, würde ich sagen, erst so.
Dass dir
so, aber dass man es wirklich gerne trinkt, dass man sagt, boah, das ist lecker.
Ja, ich habe es bei vielen Bieren ja immer noch, dass ich denke, ach, weiß ich nicht, ob das lecker ist. Aber dafür habe ich Infos zu Pinkus Müller Brauerei. Ah, ja. Und zwar gab es dereinst in Münster 150 Altbierbrauereien und Pinkus Müller Altbier, wohlgemerkt. Pinkus Müller ist die einzige, die noch steht.
Weil die anderen zu erfolgreich waren wahrscheinlich. Ne?
Die sind alle, genau, die sind migriert nach Düsseldorf.
Ja, das.
Und ins Umland von Düsseldorf. Altbier wird ja an vielen Orten tatsächlich gebraut. Man dachte früher auch immer, Kölsch ist Köln und Altbier ist Düsseldorf, aber Altbier gibt es ja auch außerhalb.
Aber Kölsch nur in Köln, oder?
Ja, in Bonn zum Beispiel nennen die das Bonsch und wollen, dass sie angenommen werden.
Ernsthaft? Habe ich noch nie gehört. Ja. Du bist ja richtig Bonn-fachkundig.
Und, ja, unterhalte dich mal mit Leuten aus Bonn, die haben keine anderen Themen. Die haben nur zwei Themen, die Menschen in Bonn, dass ihr Bier nicht Kölsch heißt, sondern Bonsch. Und dass sie mal Bundeshauptstadt
war. Nee. Und irgendein bekannter Typ kam noch aus Bonn. War mal so ein Musiker. Das ist doch die Beethovenstadt, oder? Beethoven?
Ich dachte an SSIO.
Ja, stimmt, der kommt auch aus Bonn, das ist recht. Ja, das ist auch ein guter. Ja, stimmt. Ob die wohl. Ja, das wäre auch ein geiles Feature eigentlich, ne? Das ist nicht schlecht.
Ambitious Crossover. Ja,
aber was würdest du sagen? Bonn eher Daumen hoch oder Daumen runter? Jetzt nach dem, was du so gesagt hast, zwei Themen und die meisten leben von der Vergangenheit. Beethoven, SSIO und Hauptstadt.
Ich habe in Bonn das hässlichste Verwaltungsgebäude in meiner noch jungen Karriere als Verwaltungsgebäudebeaufsichtiger.
Oh ja, erzähl mal.
Das ließ, also das ist so, ich muss es jetzt aus dem Kopf beschreiben, aber stell dir einen grauen Quader vor.
Ich komme aus Essen, Beton, kein Problem, ja.
Fertig.
Ja, nicht.
Aber dann auch richtig hoch.
Naja, ja.
Und in der Innenstadt.
Aber das Rathaus und eigentlich die Altstadt von Bonn ist, glaube ich, sehr, sehr schön. Und auch da an der Donau, glaube ich, ist es. Ne? Ich meine, das ist nett. Die Donau. Ja, ist nett. Nett. Ja, auf jeden Fall. Ist sehr, sehr nett. Ja. Kann man nichts gegen sagen. Ja. Ach ja, ey. Ja, wir kommen schon hier in seichte Gewässer, wie die Donau quasi. Dabei ist ja wirklich, wirklich viel passiert in letzter Zeit. Wir haben ja so ein paar Themen, die uns verbinden. Und ein Thema ist natürlich, neben Hans-Georg Maaßen und Bier, ist natürlich auch Fußball, da ist auch wahnsinnig viel passiert, ne? Da ist ja der Trainermarkt am Rotieren, aber was ich viel spannender finde eigentlich, neben dem Tagesaktuellen, ist ja so ein bisschen die Entwicklung, es wird ja viel diskutiert hier, Super League zum Beispiel. Du bist ja auch eher Fußballromantiker, würde ich sagen. Was hat das mit dir gemacht?
Mein erster Gedanke zur Super League war tatsächlich, ich glaube, mit jedem neuen Thema, das wir anreißen, verlieren wir nochmal irgendwie 10% Leute, weil die sagen, oh nee, jetzt sprechen wir
über Scheiße, ja.
Und wir hatten, glaube ich, echt schon am Anfang auch nicht so viele Scheiße, Leute.
Ja.
Weil, wie auch. Aber Fußball können wir trotzdem. Mein erster Gedanke zur Super League war, geil, wenn die jetzt kommt, dann implodiert der ganze Kommerz und wir kriegen romantischen Fußball zurück, wie er irgendwann angeblich mal war.
Du bist, ja.
Als die Leute furchtbar langsam gespielt haben in den
Das Spielern. Stimmt. Ich war mal am Deutschen Fußballmuseum in Dortmund und da gibt's original, also man kennt ja von 1954, als Deutschland das erste Mal Weltmeister geworden ist, kennt man ja, glaube ich, eigentlich original eine Szene, nämlich vom Siegtor, Rahn müsste schießen. Und da sind tatsächlich einige Aufnahmen und es ist wirklich schockierend langsam. Und dann habe ich mit meinem Opa mal darüber gesprochen, der damals als Kind oder als Jugendlicher, glaube ich, in der Kneipe stand und da gab es einen Fernseher und da sollen sich wohl wirklich 150 Menschen um diesen kleinen Fernseher gedrängt haben. Er hat kaum was gesehen und der hat gesagt, nee, das sehe ich gar nicht so. Ne? Also wenn er sich heutigen Fußball anguckt, dann erkennt er in der Retrospektive gar nicht, dass das früher so großartig anders war. Ne? Das ist irgendwie interessant.
Ja, weil man die ganze Zeit, das ist wie Leute, mit denen du die ganze Zeit rumhängst und halt auch gar nicht wahrnimmst, dass die, weiß ich nicht, dass die wachsen körperlich oder dass die Bartwuchs haben. Und wenn du dann irgendwie, wenn du dann mal längere Zeit von denen getrennt bist, dann fällst dir wie Schuppen von den Augen. Mhm. Ich glaube, so ist es mit dem Fußball auch.
Das kann sein.
Seit ich nicht mehr regelmäßig, obwohl, ja, ich will auch nicht unfair sein, ich glaube, aber vieles, was den Fußball ausgemacht hat, fehlt jetzt halt auch in Corona, ne? Ja. Also, naja, vor allen Dingen die Fans.
Ja,
halt.
Was du sagst, ne, diese Fußballromantik, ich meine, jetzt gerade zweite Bundesliga steht, du bist selber Rostock-Fan, auch ein Traditionsverein. In der zweiten Bundesliga steht der VfL Bochum, zu dem ich natürlich regional auch einen gewissen Bezug habe, gerade auf dem Aufstiegsplatz. Die haben ja auch wirklich eine Leidensserie sondergleichen hinter sich in der zweiten Liga oder eine Tristesse-Serie, sage ich mal. Die waren ja wirklich graue Maus in der zweiten Liga. Und das ist eine Stadt, die atmet Fußball schon. Es geht im Ruhrgebiet, eine andere Stadt leidet gerade sehr mit Gelsenkirchen. Aber da würde, glaube ich, da würde es richtig vibrieren, glaube ich, bei Heimspielen jetzt in Bochum. Und Gelsenkirchen hätte es auch vibriert. Stichwort Hetzjagden. Da sind wir wieder.
Und ich wollt gerade erzählen, wie der Fußball, was ich am Fußball schätze, dass er eben die Leute verbindet über Generationen und gesellschaftliche Schichten und unterschiedliche Bildungsniveaus. Aber wir können natürlich auch über Menschen jagen.
Das vielleicht uns kurz zu erklären. Schalke 04, nachdem wir so eine glorreiche Saison gespielt haben, haben die Fans die belohnt und haben gesagt, hey, wie gehen wir mit Leuten um, die am Boden liegen?
Ehrenrunde.
Wie gehen wir mit Leuten um, die kurz vorm Hinfallen sind oder hingefallen sind? Genau, wir richten sie auf, um sie dann zu jagen. Und
wir werden sie jagen.
Das ist wirklich ein Unding gewesen.
Hat, glaube ich, der Fansprecher
das
ist, gesagt.
Ja, genau. Das war ein altes Zitat da an der Stelle. Nee, aber was du eigentlich erzählen wolltest, das ist, glaube ich, viel interessantere. Und da gibt es nicht mehr so viele Dinge, die eine Gesellschaft so krass zusammenhalten. Ich finde, Wahltag ist so ein Thema. Wenn irgendwie über Generationen hinweg die Leute ins Wahlbüro strömen und dann ganz verschiedene Typen aufeinandertreffen und irgendwie gerade so die älteren Leute sich nochmal einen feinen Anzug anziehen und so, das finde ich cool. Und Fußball ist genau sowas. Ne? Da siehst du nicht, dass gerade, keine Ahnung, dass gerade ganz unterschiedliche gesellschaftliche Schichten aufeinandertreffen, die vielleicht im Alltag, was ja auch schade ist, nicht so oft miteinander zu tun haben.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein, da sind wir wieder beim Demokratie-Part. Das ist auch ein, obwohl Fußball ja eigentlich, das ist vielleicht Fußball das ideale Scharnier zwischen Dosenbier und Demokratie.
Stimmt.
Jetzt hier an der Stelle. Das ist, sehe ich, ist auch ein Problem, das ich in der Gesellschaft wahrnehme, wo ich mich frage, vermutlich war das früher genauso. Wir denken nur, wenn wir zurückblicken, dass es nicht mehr so ist, weil wir dass verschiedene Schichten der Gesellschaft nichts mehr miteinander zu tun haben. Das beziehen wir jetzt auf die sozialen Medien. Irgendwie sind die da wohl dafür verantwortlich, dass nur noch jeder in seiner eigenen Blase lebt. Ich glaube, das war früher gar nicht anders. Man hat es nur irgendwie, weil man nicht so vernetzt war, hat man es gar nicht so richtig wahrgenommen, dass es überhaupt ein Problem ist. Und jetzt hast du dieses Problembewusstsein, dass man halt gar nicht richtig mit anderen Meinungen mehr konfrontiert wird, vielfach. Und vor allen Dingen, was ich aber als problematisch sehe, ist, dass die Bereitschaft, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen, halt massiv abgenommen hat.
Das stimmt. Das ist ein total wichtiges Thema. Und ich versuche mir das wirklich beizubehalten. Und ich glaube, da müssen wir auch keinen Hehl machen. Wir sind ja beide sehr politisch interessiert und machen auch einigermaßen viel. Aber auch nicht nur. Ne? Das ist ja ganz klar und auch ganz wichtig. Und ich arbeite zum Teil auch noch, und also quasi normaler Bürojob, gar nichts Spektakuläres. Aber da merkt man richtig, und das ist auch schade, jetzt in Corona ist es nicht so, da sind ganz viele Meinungen so in der Kantine aufeinander getroffen. Ne? Da wird wirklich heiß diskutiert. Und da gibt es auch Leute, die Position einnehmen, wo Hans-Georg Maaßen, sage ich mal, auch in die Hände klatschen würde zum Teil. Ne? Also wo ich schon schockiert bin, wie rechts die sind. Tatsächlich in diesem unternehmerischen Umfeld gibt es da keine Position, die schockierend weit links ist. Auch das gibt es ja. Aber was viel schockierender ist eigentlich, sind genau diese Leute. Aber das Schöne ist, man muss sich denen auch argumentativ stellen. Und man versteht auch Argumentationsmuster von solchen Leuten eher. Und auch, welche Quellen benutzen die? Wenn wir darüber reden, was sind denn so die typischen Quellen oder so, dann ist es halt echt viel Bild-Zeitung beispielsweise. Das heißt jetzt gar nicht, dass die Bild-Zeitung zwangsläufig nur so Hans-Georg Maaßens protegiert, aber die steht politisch natürlich schon an einem anderen Spektrum als jetzt die Zeit. Ne, zum Teil ist es gerade jetzt auch in der Corona-Krise und so nimmt die Bild auch wichtige Positionen an gewissen Stellen ein, aber sowieso ein fragwürdiges Blatt, glaube ich, kann man so festhalten. Und auf es jeden sorgt, Fall. Also ich finde es echt interessant zu sehen, wie tickt jemand, der sich fast ausschließlich über die Bild informiert. Das ist, also ist sowieso immer scheiße, Menschen über einen Kamm zu scheren, aber da ist mir das nochmal so bewusst geworden, was macht auch dieses Medium mit einem, weil das verkürzt ja auch wahnsinnig.
Ja, ich finde die Bild-Zeitung in ihrem Stil und ihrer Herangehensweise häufig unethisch. Und deswegen insgesamt auch trotz des wichtigen Beitrags, den vielleicht auch der Springer Verlag über die Bild-Zeitung hinaus für die deutsche Medienlandschaft leistet, finde ich die Bild-Zeitung sehr, sehr problematisch, muss ich sagen.
Das ist eine der ganz spannenden Fragen, finde ich, weil die Bild-Zeitung ist immer noch die auflagenstärkste Zeitung. Und das sagt man ja auch gerne beim Fernsehen. Es gibt ja Leute, die argumentieren über Quote. Ne, die sagen zum Beispiel, Till Schweiger-Film, super, gucken doch die meisten Leute. Ne, und setzen das als Qualitätsmerkmal an. Mario Barth macht auch das Olympiastadion voll. Und also die einzigen Gefühle, die ich habe bei Mario Barth, sind nicht Lachen oder Erheiterung, wenn dann auf einem ironischen Level, manchmal habe ich das, sondern meistens Hass, genau, postironisch oder Aggression oder halt Unverständnis. Das ist ein ganz spannender Trend, ne? Dass wirklich die Masse absolut kein Qualitätsmaßstab ist.
Das ist richtig und jetzt wird's hier bei uns richtig elitär.
Oh nein.
Ich finde eigentlich das vielleicht noch als eine Bemerkung. Ich finde eigentlich, ist schade, dass wir das Thema so spät entdeckt haben. Ich finde eigentlich gerade die Zeitungsbranche und das Thema Zukunftsangst passen echt gut zusammen. Weil also ich glaube, wenn ich Besitzer von so einem Zeitungsverlag wäre oder eine der großen Wochenzeitungen rausgeben würde, dann hätte ich richtig Angst.
Das stimmt.
Dann müsste man sich schon mal überlegen, ob man nicht sich irgendwie schon mal fortbilden lässt. Weil es sieht ja schon düster aus.
Das stimmt. Also es kommt ein bisschen darauf an. Es gibt einige wenige Medien, die tatsächlich sogar die sogar an Abonnenten zum Beispiel gewinnen, die Zeit zum Beispiel, die finde ich auch einen wahnsinnig guten Job macht grundsätzlich, aber so ganz grundsätzlich, gerade so die kleineren Medien, ne? Also die werden, glaube ich, richtig Probleme bekommen. Und welche Zeitung war das, Pavo? Du wirst das wissen, da wurde doch auch eine aufgekauft. War das nicht die Mopo oder irgendwas anderes? Irgendwie in Berlin, so ein junges Hipster-Pärchen hat doch so eine Zeitung gekauft für wahnsinnig viel Geld.
Ja.
Weiß auch nee. Nicht, ne? Ja, ist egal. Halbwissen kommt weg. Nee, aber grundsätzlich ist es natürlich wirklich ein spannendes Thema, weil die Zeitung nimmt ja auch eine wichtige journalistische Rolle ein. Was ersetzt das? Ist es also für viele junge Leute ja wahrscheinlich auch Social Media, was ja noch mehr verkürzt, ne? Was ja auch so sein muss, ne, wenn man sich über Social Media informiert.
Ja, viele nutzen Social Media ja auch schon zu diesen Zwecken. Also für viele ist Social Media so ein bisschen ja auch schon Nachrichtenportal. Hm. Ich nutze es, muss ich ja sagen, teilweise selbst so, um sozusagen auf Headlines oder auf Neuigkeiten aufmerksam zu werden und die dann natürlich ausführlicher abseits von Social Media zu recherchieren. Aber ich glaube, viele, viele Menschen nehmen schon Neuigkeiten auch vor allen Dingen über Kacheln wahr, über Social Media Kacheln, ne? Also aus ihrer Timeline irgendwie. Das ist eine extreme Verkürzung. Man spricht ja eigentlich, finde ich, jetzt nicht zu Unrecht von der vierten Gewalt, wenn es um die Medien geht. Also auch da wieder eine wichtige Rolle für unsere Demokratie.
Ja, ja, aber so, ich verstehe, aber das ist absolut richtig. Und ich glaube, dessen sollten sich auch alle gewahr sein, wie wertvoll Journalismus ist. Ich finde aber auch so Leute, da müssen wir bestimmt zustimmen, die so pauschale Medienkritik machen oder sagen, ne, oh, wir haben ja gar keine Chance, links-grün versifft, ne, das finde ich auch mal schwierig. Ich meine, wie an jeder dieser Aussagen steckt da ein Fitzel Wahrheit immer dran, aber was bringt's? So, ne, was soll das bringen? Ich hole mal mein Handy nochmal ganz kurz.
Ich
möchte dich nochmal kurz sehen.
Oder Moment, kleine Pause.
Oha, der HSV führt 5-1.
Oh, aber das wird sie wahrscheinlich nicht retten, oder?
Ja, es sind jetzt noch 3 Punkte.
Du musst deinen Ton jetzt ausmachen im Telefonat. Und am besten das Video an.
Du hast recht. Das ist schon mal unangenehm, wenn man mit 26 schon nicht mehr hinterherkommt, was Technik angeht. Ich freue mich auf die nächsten 70 Jahre.
Ja, Und damit steigen wir wieder ein. Das ist ja wirklich, also Zukunftsangst auch in der Hinsicht.
Jetzt
ja.
habe ich sie. Weil danke, Demokratie und Dosenbier.
Ich blicke jetzt gerade auf einen verschwommenen Bildschirm, weil Pavo es nicht schafft.
Nee, das liegt daran, dass ich die Kicker-App offen habe, um mir die Zweitligatabelle anzugucken, damit ich dich gleich mit den neuesten Fakten überraschen kann. Also der HSV hat zwar 3 Punkte Rückstand auf Greuther Fürth, aber das bessere Torverhältnis bei noch 2 ausstehenden Spielen ist es also noch möglich, Fürth nochmal einzuholen.
Und wir müssen dazu sagen, wenn ihr das hier hört, kann es sein, dass der HSV bereits ein weiteres Jahr Zweitliga gebucht hat.
Ja, wer weiß, wann wir das hier veröffentlichen.
Das stimmt. Ich trinke übrigens gerade, weil das werden sich viele Hörer fragen, eine neue Produktinnovation von Schweppes.
Ja, man hört das Zischen.
Es ist ein bisschen Kohlensäure schon raus. Es schmeckt, ja, zu Beginn war es sehr, sehr geil. Und jetzt ist so ein bisschen, kennst du das, wenn man Cola auf die Heizung gelegt hat, beziehungsweise River Cola schmeckt immer so, ja. die von Aldi. So ist es jetzt ein bisschen.
Aber ist das schon Product Placement? Kann Aldi uns dafür verklagen?
Nein.
Also natürlich in dem Fall nicht, weil das stimmt einfach. Aber so grundsätzlich?
Grundsätzlich wahrscheinlich schon, ja.
Weiß ich nicht. Dafür wäre es auch gut, wenn einfach Leute mit Ahnung hier im Podcast wären. Ich glaube, das wäre sowas, wo wir auch nochmal nachschärfen könnten.
Ja, oder meldet euch einfach. Also wenn ihr da draußen irgendwie Leute mit Ahnung seid und sagt, oder Leute mit Ahnung kennt, mein Umfeld, ich weiß nicht, ich komme aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Da fällt mir jetzt spontan einfach niemand gestrickt. Ein. Ja, also Ahnung, boah, also da wüsste ich gar nicht, wohin mit dem H.
Okay.
Ja. Zukunftsangst, Pavo, Technik.
Kann man rausschneiden.
Du hast die Technik nicht im Griff.
Aber jetzt läuft das ja einwandfrei.
Jetzt läuft's, ja.
Ja, also ich würde vorschlagen, wir müssen auch mal, ich glaube, also das ist, lässt sich auch nur mit durch Rückgriff auf Externe klären, wie lang dieser Podcast sein soll.
Ja.
Ich bin ja eher so ein halbstündiger.
Ja, ja, das stimmt. Wenn überhaupt. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass du gerne sagst, halbstündig, aber dass es wirklich sehr weit aufgerundet ist.
Großzügig. Ja, das ist auch eine Charaktereigenschaft, die ich mir zuschreiben würde, zum Beispiel.
Nee, aber okay. Ja, ganz ehrlich, das ist die erste Folge. Ich glaube tatsächlich, wir wollten es auch als Probefolge machen, aber ich glaube, wir können daraus was machen am Ende des Tages. Und ich meine, ich habe tatsächlich ja auch als Recherche mir auch mal die ersten Podcasts von anderen angehört. Das war selten so, dass es richtig geil war.
Sind die alle scheiße?
Ja, die ersten
Folgen.
Sind
wir auf dem besten Weg.
Ja, ja, die ersten Folgen sind, glaube ich, alle von inhaltlicher Dünne.
Wir sind ja auch noch nicht mit Klarnamen unterwegs.
So ist es, Luisa. Ich glaube tatsächlich, wir haben wahnsinnig wenig, wir hätten viel mehr über Zukunftsangst sprechen müssen. Oder ist das Thema der Folge deutlich geworden? Nein, oder?
Ich denke schon. Um das aber nochmal klar zu machen zum Abschluss, lass uns nochmal kurz über den Hamburger Sportverein sprechen.
Mhm.
Und jetzt die Frage, wir wissen ja nicht, wann wir es veröffentlichen, gut möglich, dass die Zweitligasaison dann schon durch ist, aber das ist jetzt wie so eine Zeitkapsel.
Ja.
Ich schlag jetzt die Wette vor, ich sag, der HSV packt es noch auf den 3. Platz in der 2. Liga.
Da halte ich gegen. Also ich glaube, Greuther Fürth, Holstein Kiel und Bochum sind die Top 3. Also ich glaube, Bochum ist Erster, die sind durch. Ich glaube, dass Kiel auch direkt aufsteigt und Greuther Fürth Relegation spielt und dann verliert gegen Werder Bremen.
Werder Bremen würde ich auf jeden Fall Werder Bremen die Daumen drücken.
Ich habe heute den Kicker-Tabellenrechner gemacht. Also ich war ja noch nie gut im Rechnen, aber den Kicker-Tabellenrechner, den habe ich schon häufiger
betätigt. Du hast den Bundestrainerjob aufgegeben, um die Bundesliga durchzuplanen.
Genau, und da ist tatsächlich Bremen als direkter Absteiger bei mir rausgekommen.
Schwierig. Leider. Meinst du, die verlieren gegen Augsburg?
Ja, ich glaube, Augsburg, die haben jetzt einen neuen Trainer, die haben ganz gut gespielt. Bremen ist richtig,
Heiko
richtig
Herrlich,
schlecht.
Ne?
Heiko Herrlich, auch er könnte
Gegenkandidat. Oder ähnlich gute Aussichten.
Heiko Herrlich, ist das nicht der Gegenkandidat von Hans-Georg Maaßen gewesen?
Aber weißt du noch, wie er heißt?
Hadi Herbert.
Korrekt.
Hadi Herbert, ja genau. Nee, aber ich glaube, Bremen, für Bremen sieht es wirklich düster aus, was schade ist, weil Bremen ist ein super sympathischer Club und Bremen und Schalke als Absteiger und dann so, also.
Aber Kiel, das ist die beste zweite Liga aller Zeiten.
Ja, aber das haben die schon vor Jahren gesagt. Und wo
aber
ist
jetzt
von Duisburg? Ja, gut. Nee, also das stimmt. Das könnte sein. Ja. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal eine Fußball-Nerd-Folge machen, aber das dauert. Was ich eine gute Idee finde. Schreibt uns entweder gerne Themen, aber was ich gut finde, wir hatten ja auch die Idee, den frühesten Jahresrückblick 2021. weil das kommt ja irgendwann. Ne? Also dann irgendwann wird diese Zeit kommen, wo Günther Jauch auf die Bühne tritt und sagt, ja, 2021 war Corona.
Ja, irgendwann bricht diese Zeit an und ich rufe jetzt für uns mal als unverbindliches Ziel aus, dass wir dann natürlich in einem solchen Jahresrückblick nicht fehlen dürfen.
Wir dürfen im Jahresrückblick nicht fehlen, weil wir den ersten Jahresrückblick machen und einfach schon prognostizieren, was im Dezember noch passiert. Ich meine, das liegt jetzt ziemlich auf der Hand. Im September könnte auch ein spannender Monat sein. Da wird der Hitzerekord geknackt oder nicht. Das weiß man nicht so genau. Nee, aber also was auch immer sonst noch passiert, da freue ich mich drauf. Vielleicht ist das Thema der nächsten Folge. Ich würde sagen, ich setze mich jetzt an Unisachen, Mama, falls du das hörst. Ich gehe jetzt an die Unisachen.
So, und ich überlege mir eine Floskel. Ich glaube, in der ersten Folge brauchen wir noch keine. Für heute versuche ich es mal mit Stay Tuned.
Genau. Ja, oder wir enden immer mit irgendeinem Zitat oder so. Aber das werden wir alles noch raushauen. Wie immer das letzte Wort, das habe ich gelernt, soll man sagen, hat die wunderbare Luisa Neubauer.
Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich danke allen Menschen, die es mir ermöglicht haben, heute hier zu sein.
Haut rein. Ciao, ciao.